Kulturelles Erbe und Innovation steht heute auf der Agenda der Ringvorlesung Baukultur Kassel. Bei uns am Mikro Matthias Volzig von Foundation 5 Plus und Kommentator Rolf Baumgarten vom Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt. Herr Volzig, Herr Baumgarten, kulturelles Erbe und Innovation, ein Widerspruch?
Also ich würde sagen, es ist aus meiner Sicht überhaupt kein Widerspruch. Innovation kann eigentlich nur aufbauen auf kulturellem Erbe. Also Innovation macht keinen Sinn, indem es irgendeine Tabula Rasa macht. Die Zeit hatten wir vielleicht in den 70er Jahren und da war die Innovation, was am Ende herausgekommen ist, sozusagen nicht sonderlich nachhaltig und glücklich. Und Innovation ist, meine ich, dann gelungen und auch nachhaltig, wenn es kohärent ist mit dem Bestand, mit dem, was noch da ist, mit dem, was als kulturellem Erbe entweder baulich wirklich noch vorhanden ist oder auch nur gedanklich oder in gedanklichen Resten oder in Erinnerungen vorhanden ist.
Mhm. Und Sie sind ja praktizierender Architekt. Wie nähern Sie sich solchen Bauaufgaben, die sich in diesem Spannungsfeld zwischen kulturellem Erbe und Innovation bewegen? Wie geht man daran?
Wir nähern uns eigentlich jeder Aufgabe immer aus zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, die Aufgabe als solche im Blick zu haben. Also was ist der Inhalt der Aufgabe, was ist der funktionale Anspruch, was sind die Bedürfnisse, was ist das Programm sozusagen. Also geht es ums Wohnen, geht es um ein Museum, geht es um eine Schule. Und der andere Aspekt ist der Aspekt des Ortes. Das ist jetzt keine besonders neue Erkenntnis, aber ich denke, das sind eigentlich so die beiden wesentlichen Pole, die Architektur bestimmen und bestimmen sollten. Und dieser Ort ist in aller Regel nie die grüne Wiese ohne Eigenschaften, sondern dieser Ort hat immer Eigenschaften und die können auch mit kulturellem Erbe zu tun haben. Dann ist das wichtig, es zu beachten. Insofern, das müssen sie aber nicht. Es gibt auch Aufgaben, wo es vielleicht nicht so um das kulturelle Erbe geht. Aber in diesem Ort, ja, der Ort impliziert das, mal mit mehr Gewicht, mal mit weniger Gewicht. Insofern würde ich gar nicht unterscheiden, Aufgaben mit oder ohne kulturellem Erbe, sondern es geht wirklich um diesen Ort und natürlich auch die Geschichte des Ortes. Und die hat eigentlich fast immer was zu erzählen und die hat in aller Regel auch noch sichtbare bauliche Elemente.
Hm. Könnte man denn aus Ihrer Sicht so etwas wie eine allgemeingültige Regel oder Regeln für solche Bauaufgaben stellen, wie man damit umgehen sollte? Oder ist es wirklich so speziell, dass jeder Ort, wie Sie das beschreiben, seine Anforderungen hat?
Na, als allgemeine Regeln könnte man schon, also wenn man sich jetzt speziell wirklich um Umgang mit denkmalpflegerischen Bauten, also Bauen im Bestand oder Weiterbauen eines vorhandenen Baudenkmals, wenn man sich um so einen Bereich kümmert, dann gilt es schon immer abzuwägen, sozusagen ist der zeitgeschichtliche Wert von entscheidender Bedeutung, der sozusagen die vom Ursprung des Bauwerks bis zu seinen Veränderungen, inklusive seinen Zerstörungen und Ergänzungen, ist das eine besondere Wichtigkeit? Gilt es das auch zu erhalten? Oder ist der Originalzustand als Kultur, als kultureller Wert, als bauhistorischer Wert wichtiger zu achten? Also diese beiden Aspekte gilt es eigentlich abzuwägen. Und da kommen wir bei dem einen Bauvorhaben zu der einen Erkenntnis, bei dem anderen zu der anderen Erkenntnis. Und was dann natürlich noch dazu kommt, ist immer die Frage der Nutzungsänderung. In aller Regel geht eine Nutzungsänderung mit einher. Dass aus einer Kirche eine Turnhalle wird im Extremfall, solche Beispiele gibt es ja auch, oder eben aus einem ehemaligen Zuchthaus ein Wohn- und Bürogebäude. Und diese Bedürfnisse implizieren natürlich auch gewisse notwendige Eingriffe und Änderungen. Und das sind halt sozusagen die Aspekte, zwischen denen man sich da bewegt.
Hm. Wie sieht das der Mitarbeiter vom Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt? Also wenn man sich so etwas nähert, diskutieren Sie in Ihrem Kreis so etwas wie in Anführungszeichen allgemeingültige Regeln oder nähern Sie sich auch sehr individuell den Vorhaben?
Beides. Also wir nähern uns natürlich in der Regel über aktuelle Bauvorhaben diesem Thema, aber dann wird natürlich auch über generellen Zielsetzungen bei solchen Planungen also gesprochen, auch über Grundsätze, wie man da herangeht. Und da kann ich jetzt als Ergänzung zu dem, was Herr Feuze gerade gesagt hat, sagen, zu allen allgemein gültigen Sätzen, die er gesagt hat, die kann ich alle unterschreiben. Spannend wird es immer erst am Objekt selbst. Also wenn man sich jetzt mit einem speziellen Objekt beschäftigt, wie dem Karlshospital, wo wir ja heute Abend auch drüber reden werden, dann wird deutlich, dass die Schwerpunktsetzung bei diesen Grundsätzen unterschiedlich sein kann. Und das hat einfach etwas damit zu tun, wie man die baugeschichtliche Entwicklung eines Bauwerks, das man verändert, durch also innovative Eingriffe selbst bewertet in seiner baugeschichtlichen Entwicklung, welche Phasen es durchlaufen hat. Und es gibt auch bei Gebäuden, und davon reden wir ja jetzt im Wesentlichen, also bei Architekturaufgaben, die sich an vorhandener Bausubstanz orientieren. Das ist was anderes, um das extrem zu nennen, wenn ich auf der grünen Wiese baue, dann verändere ich zwar kulturell auch etwas, also einen freien Landschaftsraum in eine gebaute Umwelt. Das steht aber jetzt nicht im Vordergrund, sondern wir unterhalten uns ja vor allen Dingen über Eingriffe in vorhandene Bausubstanz. Und wenn es darum dann geht, halten wir es für besonders wichtig, dass man sich auch als Architekt mit der Baugeschichte dieses Gebäudes intensiv auseinandersetzt und auch möglichst zu einer Beurteilung seines bauhistorischen oder kulturhistorischen Wertes kommt, indem man sich fragt, also welche Funktionen hatte das Gebäude früher, welche architektonischen Ausformungen hat es früher, welche Veränderungen hat es vielleicht im Laufe der schon zurückliegenden Baugeschichte an diesem Gebäude auch gegeben, denn auch das hat es ja immer gegeben, also wir nicht in unserer Zeit fangen erst an alten Gebäuden Veränderungen vorzunehmen, sondern das hat es durch die ganze Baugeschichte eigentlich immer gegeben, nicht? Also jemals gotische oder romanische Bauten wurden also in der Renaissancezeit verändert, Renaissancegebäude wurden in der Barockzeit verändert und nach der Barockzeit kam dann der Klassizismus und immer dann, wenn man irgendwie ein Gebäude einer neuen Nutzung zuführen wollte, hat man dann also auch die zeitaktuelle Stilprägung versucht, dem Gebäude zu übertragen. Und das ist nicht immer zum Wohle dieser Gebäude gewesen. Und das kann man zum Beispiel sehr gut ablesen an Sanierungskonzepten für nicht kriegszerstörte Städte. Also am eindrucksvollsten habe ich das in Polen erlebt, also bei der Sanierung der Altstadt von Krakau, eine der wenigen Großstädte in Polen, die den Krieg unzerstört überstanden haben. Und als die daran gingen, in die alten Gebäude, die es da noch gab, aber die auch zum Teil in sehr schlechtem Zustand waren, moderne Nutzungen reinzubringen, im Wesentlichen Wohnen, mussten sich ja die Häuser zunächst mal entkernen, also von Einbauten, die also die neuen, der neuen Nutzung im Weg stand und stießen dabei dann oft auf Zeugnisse der früheren Bauepochen und standen auf einmal vor dem Problem, mein Gott, wir haben ja hier ein Gebäude, was wir bisher für ein Barockgebäude gehalten haben, das hat ja eine Renaissance-Wurzel, das hat eine gotische Wurzel. Und jetzt müssen wir erstmal klären, welche dieser Stilepochen bei diesem Gebäude sozusagen die überzeugendste Ausprägung hatten, ehe wir uns jetzt entscheiden, wie wir es machen. Also Sie haben nicht immer den letzten Zustand sozusagen als Vorbild genommen, sondern Sie haben sich den baugeschichtlich wertvollsten herausgesucht, nach Ihrer Einschätzung. Und so ähnlich, denke ich mir, müsste man mit einem solchen Gebäude, mit dem wir es hier zu tun haben, auch verfahren. Denn auch da ist es so, dass spätere Umbauten in der Geschichte nicht unbedingt immer zu einer Verbesserung geführt haben. Und es wäre wünschenswert, wenn man also der Bedeutung, der baugeschichtlichen, kulturgeschichtlichen Bedeutung eines solchen Bauwerks gerecht werden wollte, dass man sozusagen erstmal den baugeschichtlich und kulturgeschichtlich wertvollsten Kern freilegt und erkennt und sich mit dem dann auseinandersetzt und dann sich fragt, lässt sich der an eine moderne Nutzung anpassen, beziehungsweise umgekehrt eigentlich, lässt sich die moderne Nutzung an die Baustruktur anpassen, die ich als kulturgeschichtlich wertvollsten Teil oder wertvollste Epoche erkannt habe.
Und wer soll das bestimmen? Wer soll das definieren? Also ich glaube, das ist ja der Knackpunkt, den Sie auch angesprochen haben, dass man am konkreten Objekt dann mitunter diese unterschiedlichen Herangehensweisen, Haltungen und so weiter auch ablesen kann. Ja.
Also da haben wir meiner Ansicht nach noch kein wirklich adäquates Mittel oder Instrument gefunden, um diese Abklärung sachlich und wissenschaftlich fundiert zu machen, sondern das wird gerade bei uns in der Nachkriegszeit vor allen Dingen, wie es vor dem Krieg war, weiß ich nicht so genau, aber im Wesentlichen kann ich die Nachkriegszeit überblicken. Das wird bei uns weitgehend also durch Nutzungserfordernisse auf der einen Seite und Ansprüche an die Wirtschaftlichkeit sehr stark bestimmt und erst in der nachrangigen Form also an kulturgeschichtlich oder baugeschichtlich interessanten Aspekten. Die fallen oft hinten runter dabei, weil also einfach die entweder der formale Anspruch an eine neuzeitliche Architektursprache dominiert oder weil eine Anforderung an die Wirtschaftlichkeit vermeintlich dazu führt, dass man also eine gründliche Untersuchung und Sanierung dieses Gebäudes mit baugeschichtlichen Ansprüchen nicht leisten kann, aus finanziellen Gründen oder aus organisatorischen Gründen als sonst irgendwas. Und wie gesagt, das war eben für mich das Beeindruckende in Polen, das lief dort anders. Also die hatten sich andere Prämissen für den Umgang mit dieser historischen Bausubstanz gegeben. Da stand eben nicht in erster Linie die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund dabei. Es stand auch nicht in erster Linie bei diesen Altstädten im Vordergrund, dass man mit einer aktuellen Architektursprache in diese historische Bausubstanz reingehen wollte, sondern man wollte den baugeschichtlich wertvollsten Bestand im Erscheinungsbild möglichst erhalten und den kompatibel machen mit modernen Nutzungsansprüchen. Und das ist dort auf eine überzeugende Art und Weise gelungen. Das ist uns hier im Westen sehr viel weniger gelungen.
Wann war das? Also
vor der Wende, nach der Wende?
Nein, das war vor der Wende. Das war noch im real existierenden Sozialismus sozusagen in den 70er Jahren, habe ich
das erlebt. Ja, bestimmt, dass auch die Architekten, die Denkmalschützer aus Deutschland oder gerade die angehenden Studenten, die sind in den 70er Jahren nach Polen gefahren.
Gewaltfahrtet, kann man leider sagen.
Um das da zu bestaunen.
So, also ich könnte da lange drüber referieren, weil die Polen hochinteressante Konzepte für den Umgang mit dieser historischen Bausubstanz haben. Von diesem einen Beispiel in Krakau beispielsweise, wo sie eben weitgehend noch vorhandene Bausubstanz hatten, bis zu dem anderen Extrem des flächig zerstörten Warschau, was ja total rekonstruiert worden ist, was heiße Diskussionen europaweit ausgelöst hat, ob man sowas überhaupt machen darf oder nicht. Davon haben die Polen sich nicht beirren lassen. Bei denen war einfach das Bedürfnis, die Identität ihrer ehemaligen Hauptstadt wiederherzustellen, so dominant, dass sie gesagt haben, sie muss auch im historischen Erscheinungsbild wieder entstehen. Solche Bauaufgaben stellen sich bei uns gar nicht mehr. Die haben sich auch nie gestellt. Das hat etwas mit der besonderen politischen Situation in Polen zu tun. Aber nicht zuletzt, und deswegen sage ich das, erwähne ich das, haben polnische Wissenschaftler, Architekten und Bauhandwerker bei dieser Vorgehensweise so viel gelernt, auch im Umgang mit alter Bausubstanz, dass die dann ihr Wissen exportiert haben in alle Welt. Also die sind zum Teil dann hier nach Westdeutschland auch gekommen und haben bei bestimmten Bauaufgaben als Experten für die Wiederherstellung historischer Bauelemente oder Strukturen, Handwerkstechniken und solchen Sachen Pate stehen können und ihr Wissen verkauft.
Um nochmal konkret zurückzukommen auf die Situation bei uns. Herr Freuzig, wie erleben Sie die Rolle des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit kulturellem Erbe und Innovation? Die Denkmalschützer werden ja oftmals als Bremser wahrgenommen, zumindest wenn man das in der öffentlichen Wahrnehmung sieht oder wenn es beispielsweise um die wirtschaftlichen Fragen geht. Da ist ein Eigentümer, der hat gekauft, ein Investor, der möchte mit seiner Immobilie etwas machen. Also wie bewegt man sich da?
Ich habe in Bamberg meine Inschrift gesehen, ein schöne alte UNESCO-Erbe auch, die Altstadt von Bamberg, alles sehr als Ensemble, sehr schön restauriert und rekonstruiert zum Teil, eine Straße mit Fachwerkhäusern, und da war in einem alten Eichenbalken eine vermeintlich alte Inschrift, die sich beim Lesen des Inhalts dann aber als sehr aktuell herausgestellt hat. Da stand, war eingraviert: Gott bewahre uns vor Schmutz, Feuer, Sturm und Denkmalschutz. Und das spricht so richtig das Leid des Bauherrn raus, der da wahrscheinlich getriezt und gequält wurde, um da irgendwelche Fenster, die er haben wollte, mit Sprossen, wie auch immer, irgendwie zu versehen zu müssen. Und ich denke, das ist eine Seite von Denkmalschutz. Und so ein privater Bauherr, der dann unser eigenes Häuschen da herrichten will und da in die Fänge gerät, der kann da sicher ein Lied von singen. Wir persönlich mit unseren Bauaufgaben haben da eigentlich andere Erfahrungen gemacht im Büro. Und man ist dann nicht immer sofort auf einer Linie und es gibt da auch Diskussionsbedarf natürlich. Aber wir erleben eigentlich, gerade auch jetzt in dem Beispiel Karlshospital, den Denkmalschutzbehörden, sei es von Kassel oder auch von Marburg, die obere Denkmalschutzbehörde, sehr, sehr kooperativ und sehr offen. Oh. Und ja, können da eigentlich von einer relativ guten Zusammenarbeit sprechen.
Und wenn man jetzt aus Ihrer beider Erfahrung mal ja, auf solche Bauaufgaben blickt, wie kann man es aus Ihrer Perspektive zu innovativen Lösungen bringen, trotz, wegen oder nur mit dem Denkmalschutz? Wie kriegt man das hin?
Durch Kreativität.
Aber es gehört, also wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein gerütteltes Maß an Dialogbereitschaft von beiden Seiten dazu.
Ja, von vielen Seiten. Das sind ja nicht nur zwei Seiten. Da gehört natürlich ein Bauherr dazu, ganz entscheidend. Da gehört ein Bauherr dazu, der zum einen das nötige Geld hat, so eine Bauaufgabe zu bewerkstelligen. Und denn nicht nur Denkmalschutz, sondern auch Innovation ist in aller Regel ein bisschen teurer als der Standard. So, und darum geht es ja bei Innovation auch, dass man eigentlich ein Stück über diesen Standard hinausgeht und versucht, irgendwie auch gestalterisch oder strukturell irgendwas, ja, bestimmte Bauaufgaben weiterzuentwickeln, an auch sich immer wieder ändernde Bedürfnisse anzupassen. Und das geht nur mit Finanzierungsmöglichkeit, mit dem Bauherrn, der aber auch letztendlich auch geistig und emotional so offen ist, dass er da mitgeht. Weil letztendlich kann der Architekt, der kann vieles zeichnen, der muss am Schluss zwar auch natürlich vielleicht auch eine gewisse Verantwortung und ja, auch rein rechtlich, aber letztendlich muss der Bauherr ja seinen Kopf hinhalten, der muss es bezahlen und der muss es auch hinterher vermarkten können. Und da kann Innovation kann ein Argument sein für Vermarktung, kann aber auch große Ängste hervorrufen. Insofern ist es, gehört schon auch so ein bisschen immer auch so ein Stück vielleicht Geschick, aber auch sicher auch Glück dazu, dass die Konstellation so ist, dass das dass ein gutes Produkt bei rauskommt.
Wenn wir jetzt mal unsere ganz konkrete Region, also die Stadt Kassel bzw. die Region anschaut, was betrachten Sie als gelungene Beispiele in diesem Zusammenhang? Haben wir die schon? Oder sind wir gerade dabei, welche zu kriegen? Also das Karlshospital war ja gerade irgendwie auch Gegenstand dessen, was Sie angesprochen haben.
Ja, ist ein Beispiel, das ist jetzt weniger, da geht es weniger eigentlich um das konkrete Gebäude, sondern mehr um stadtplanerischen Umgang. Finde ich schon die Rekonstruktion oder kritische Rekonstruktion unter Neustadt, wo eigentlich auf einem alten Stadtgrundriss, der als Bodendenkmal so einen Meter unter der Erdoberfläche unsichtbar vorhanden ist, alten Fundamente, die alten Straßen, zum Teil die alten Bordsteinkanten und die Gullieinläufe, die sind da und die sind natürlich auch nicht nur in der Erinnerung da, in der Erinnerung von älteren Menschen ist natürlich auch noch der komplette Stadtteil vorhanden, der 43 zerstört wurde und darauf wird jetzt sozusagen auf den alten Fundamenten wurde da jetzt in den letzten, wie lange ist jetzt mittlerweile, 10 Jahre, da eigentlich ein neuer Stadtteil mit moderner Architektur, die mal mehr gelungen ist, mal weniger gelungen. Das ist aber eigentlich fast ein bisschen nebensächlich, sondern wenn man sich vor Augen führt, was die Alternative gewesen wäre, da irgendwie, weiß ich nicht, einen modernen Zeilenbau oder irgendeine Reihenhaussiedlung hinzusetzen, wie man sie auch von Stadträndern kennt, dann ist das schon eine enorme Leistung, die ja auch nicht ohne Widersprüche ist, die auch Einschränkungen in der Nutzung, in der Bebaubarkeit auch mit sich bringt. Es ist schon eine Leistung, sozusagen diesen alten Stadtgrundriss eigentlich in seiner Dreidimensionalität wieder ans Tageslicht zu holen.
Gibt es von Ihrer Seite, Herr Baumgarten, noch eine Idee zu was Konkretem?
Also ich hätte das Beispiel in der Neustadt auch erwähnt und ich hätte es auch ganz ähnlich bewertet wie Herr Feuzig. Also ich finde das auch eine erfreuliche Erscheinung. Es hat allerdings in Kassel fast 40 Jahre gedauert, bis man zu dieser Einsicht gekommen ist, dass man Wiederaufbau dieser stark zerstörten Stadt auch so machen kann. Wir hätten uns gewünscht, man hätte den Wieder- oder Neuaufbau Kassels in seinem Kernbereich, denn das ist ja sozusagen die Stadterweiterung des 13. Jahrhunderts auf der anderen Fulda-Seite gewesen. Der wirkliche historische Stadtkern hat ja auf der anderen Fulda-Seite um den Altmarkt herum gelegen. Und wenn man sich das anguckt, was da entstanden ist, dann mag man es kaum glauben. Also dass das mal also sozusagen die Geburtszelle, diese heutige Verkehrshohlraum, Altmarkt war mal die Geburtszelle der Stadt Kassel. Und das ist eben ein unangemessener Umgang. Also mit Baugeschichte finden wir, also auch im städtebaulichen Sinn. Und deswegen ist die Unterneustadt in der Tat, also einer späten Erkenntnis folgend, ein gutes Beispiel, was leider ziemlich isoliert dasteht und eben nicht harmoniert mit der anderen Fulda-Seite. Ich könnte jetzt auch noch einzelne Architekturbeispiele nennen, die unspektakulär sind, weil sie kaum als solche Beispiele auffallen. Aber trotzdem sollte man sie vielleicht erwähnen. Also viele der noch vorhandenen Gebäude, die also die Kriegszerstörung zwar auch nur als Ruinen überstanden haben, die aber in ihrem Bauvolumen erhalten geblieben sind, mussten ja auch verändert werden, um sie heutigen Nutzungen zugänglich zu machen. Dazu gehört das Ortoneum beispielsweise als Naturkundemuseum, hat ja auch eine lange Baugeschichte gehabt, hat Ausprägungen der Renaissancezeit und des Barocks im äußeren Erscheinungsbild und hat im Zuge der letzten Modernisierung ein völlig neues Dach bekommen, also ein Blechdach, was also zunächst mal also ziemliches Entsetzen bei vielen Leuten hervorgerufen hat, weil man gesagt hat, das passt doch nicht, also auf so ein historisches Gebäude, da muss ein Ziegeldach drauf. Der Meinung bin ich zum Beispiel nicht. Also wichtiger war meiner Ansicht nach, dass das Volumen, das Erscheinungsbild dieses historischen Gebäudes erhalten geblieben ist, mit seinen Außenmauern, mit seinen Giebeln, mit den Verzierungen, die dazu gehören, mit dem Portal. Und wenn eben dann zu der neuen inneren Nutzung ein Blechdach besser passt, aus welchen Gründen auch immer, also aus gestalterischen oder aus konstruktiven oder aus wirtschaftlichen, ganz egal, dann kann ich damit leben und es ist dann auch gleichzeitig ein Ausdruck neuzeitlicher Formensprache, also sowohl vom Material her wie auch von der Architektur. Mhm. Ein anderes Beispiel, wo es noch weniger auffällt, ist die neue Galerie, die also ja auch völlig entkernt worden ist und den verschiedenen Dokumentarausstellungen oder den wechselnden Ausstellungen, die da drin stattgefunden haben, angepasst werden mussten. Auch das sieht man dem Gebäude jedenfalls in keiner Weise negativ von außen an. Und wenn man reinkommt, ist man nicht sauer darüber, dass man jetzt nicht in dem historischen Gebäude rumläuft, sondern dass man einen aus heutigen Ansprüchen gut nutzbaren Museumsbau oder Ausstellungsgebäude konfrontiert wird. Ein drittes Beispiel, wenn Sie mir das noch gestatten, wäre das Schloss Wilhelmshöhe, bei dem wir die Sanierungsschritte, die dort stattgefunden haben, nicht gut finden, also weil sie auch das äußere Erscheinungsbild nicht positiv beeinflussen. Also zu so einem Bau, wie er dort steht, also mit der baulichen Erscheinung, die man klar also in die Barockzeit einordnen kann, passen einfach ganz Glasfenster und ganz Glastüren nicht, sind wir der Meinung. Wenn man also dem Gesamterscheinungsbild einer solchen Schlossanlage gerecht werden möchte, und es passt auch eben nicht dieses Laternengeschoss, was da oben drauf gebaut ist, also dazu, da der Art von Sanierung mit innovativen Ansprüchen stehen wir also dann äußerst kritisch gegenüber, weil es das äußere Erscheinungsbild und die baugeschichtliche Einordnung eher verunklart und hier nicht gerecht wird.
Okay, vielen Dank.